Und nun zum Sport.
Die Regatta ist zu Ende, aber es ist immer noch ein Abenteuer da, in dem ich noch weiter segeln muss und eben in Sicherheit mein Boot bringen muss. Und ich habe auch ziemlich viel erlebt. Ich muss das jetzt vielleicht ein bisschen erstmal verdauern.
Isabel Joschke war das. Wir hörten die deutsch-französische Seglerin auf hoher See, irgendwo weit draußen im Südatlantik. Mittlerweile hat sie wieder festen Boden unter den Füßen, denn just an diesem Sonntag ist sie in Salvador de Bahia in Brasilien am Festland angekommen. Zu ihrem großen Unglück musste sie die legendäre Regatta Vendée Globe vorzeitig beenden. Probleme mit dem Kiel verhinderten ihre Heimfahrt bis nach Frankreich. Und damit herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, wo wir heute eine Weltpremiere haben. Denn zum allerersten Mal geht es hier und heute um den Segelsport. Ich bin Jonas Beckenkamp, immerhin Besitzer eines Segelscheins für Optimisten. Und damit ich nicht allein unterwegs bin wie die Helden der Vendée, ist mir Thomas Gröbner zugeschaltet, der für die SZ über Segeln und die großen Dramen im Meer schreibt. Hallo Thomas.
Hallo Jonas.
Ja, Thomas, du hast in den letzten Wochen ja für uns von dieser Wahnsinnsregatta berichtet. Du hast unter anderem auch mit Isabel Joschke gesprochen und natürlich auch mit dem Deutschen Boris Herrmann. Den werden einige noch kennen als Skipper, der letztes Jahr Greta Thunberg nach New York gesegelt hat. Wie ist denn dein Eindruck? Was sind das für Persönlichkeiten, die sich da tausende Kilometer allein durch die Wellen quälen?
Ja, ich glaube, das sind ziemlich spannende Typen, spannende Figuren. Das ist ja für die meisten von uns ziemlich weit weg. Wir, die im Homeoffice sitzen, können uns das, glaube ich, oft kaum vorstellen, was da draußen im Südatlantik passiert. Boris Herrmann kennt man ja, das konnte man verfolgen. Aber Isabel Joschke war, glaube ich, für die meisten eine neue Figur. Die ist in München geboren und war lange die beste Frau, bis, wie du gesagt hast, dann die Probleme mit dem Kiel kamen. Aber das wirklich Spannende finde ich, dass man einfach merkt, weil diese Regatta so lange geht, wie sich die Segler auch während der Regatta verändern, was das mit ihnen macht. Das ist mit das Spannendste, finde ich.
Was hast du da festgestellt? Also wenn man jetzt öfter mit jemand spricht, Boris Herrmann beispielsweise am Anfang, als alles begonnen hat, im, glaube ich, November war das noch, und dann jetzt später, also abgesehen davon, dass denen der Bart wächst und die Haare lang wachsen auf See.
Ja, Boris Herrmann hat sich aber die letzten Wochen nochmal rasiert oder kurz sozusagen vom Zielsprint nochmal den Bart gestutzt. Er hat gesagt, er macht das einfach für sich selber sozusagen als meditative Übung. Man merkt es extrem, wenn die Bedingungen schlecht sind, dann ist die Laune schlecht, wenn sie nicht schlafen können, der Stress nimmt zu, die Gereiztheit. Es fährt ja immer viel Unsicherheit mit auf den Wellen, und man spürt einfach, wie sich auch die Haltung dann zum Rennen verändert. Anfangs sagen alle, sie wollen einfach nur ankommen, und jetzt sind sie Konkurrenten und wollen natürlich irgendwie, zumindest Boris Herrmann, da ganz vorne reinfahren, auch wenn er immer sagt, kann er auch noch schief gehen, aber es sieht ja ganz gut aus.
Ich glaube, wir müssen den Hörern mal kurz erklären, wie das dann läuft. Also wenn du mit den Sportlern, sag ich mal, mit den Seglern sprichst, also es handelt sich natürlich um eine Videoschalte, ne?
Genau, die sind über Satelliten da eigentlich überraschend gut angebunden. Manchmal muss Boris Herrmann mal den Satelliten wechseln, wenn die Übertragung nicht so gut ist. Aber ich glaube, die Segler haben grundsätzlich vom Veranstalter so die Ansage, auch bestimmten Content zu liefern. Also die müssen auch vor die Kamera, die müssen Videobotschaften absetzen. Und manche Segler wie Boris Herrmann, die nutzen das extrem und nutzen das auch als Austausch und gegen die Einsamkeit als Gegenmittel. Da geht auch nicht jeder gleich damit um. Also Boris Herrmann ist eher der Typ, der viel sendet, weil es ihm, glaube ich, sozusagen die Anbindung ans Land erhält. Der ist nicht so der typische Seebär.
Ja, Seebär ist ein gutes Stichwort. Man stellt sich ja so einen Skipper, so einen jemand, der allein unterwegs ist, ja irgendwie so vor wie, ich sag mal, wie den Herr Kaloi von Das Boot, ja, so einen stillen, verschrobenen, so Charaktere, die wenig Worte finden und für aber große Taten vollbringen. Boris Herrmann wirkt eher sehr redselig, kam mir so vor, als ich jetzt Videos geguckt habe.
Ja, der ist auch sehr eloquent. Dafür wird er auch geschätzt in der Szene, dafür schätzen ihn auch die Franzosen, er spricht auch sehr gut Französisch. Der ist auf jeden Fall ein total offener Typ, der hat großen Spaß, das zu erklären, was er macht, was die Wellen mit ihm machen. Der ist im Vergleich zu den Franzosen ein ganz anderer Typ, der will die Leute mitnehmen, und das ist, glaube ich, auch für das deutsche Segeln auch total wichtig, dass man die Leute mitnimmt auf diese Reise. Das ist in Frankreich anders, da schaut Macron zu, da sind alle gebannt, aber ich glaube, in Deutschland muss man das erklären, und dafür ist er ein sehr guter Botschafter, glaube ich.
Jetzt hast du ja auch mit Isabel Joschke, wir haben sie gehört, gesprochen. Es gab auch ein Interview von dir mit ihr in der SZ. Wenn man das durchliest, dann wirkt sie tatsächlich ja geknickt, also aufrichtig enttäuscht, dass sie es nicht ins Ziel schafft, dass sie Probleme hatte mit dem Boot. Jetzt muss man aber auch in ihrem Fall ja sagen, heile in Brasilien ankommen ist ja auch in ihrem Fall gar nicht schlecht, oder?
Ich glaube, dass sie jetzt sehr glücklich war, als sie da in Salvador de Bahia ankam. Sie musste, glaube ich, ein bisschen dran knappern, einfach aus diesem Rennmodus auszusteigen und sagen, ich kenne das Ziel, ich weiß, wohin ich möchte, und dann irgendwie für sich selber einen Frieden zu machen mit dem, was da gerade passiert ist, nach 60 Tagen aufzugeben und dann sich irgendwie mit dem Rückenwind dann ja wieder an Land zu retten. Das war, glaube ich, nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, sie hat dann das gut hinbekommen. Sie hat gesagt, sie hat Siege auf vielen Ebenen für sich erreicht. Und es ist, glaube ich, einfach ein längerer Prozess, bis man dann wieder an Land gehen kann. Und sie war ja, sie hat auch gesagt, sie ist froh, dass sie nicht sofort gerettet wird oder an Land geht, sondern dass sie Zeit hat, auch wieder anzukommen, weil sie sagt, das wäre brutal gewesen, einfach wieder auszusteigen an Land und es ist vorbei. Das ist, glaube ich, für alle. Auch Boris Herrmann wird da ziemlich knabbern, hat er gesagt, wieder in den Alltag zurückzukommen. Die fühlen sich, glaube ich, ziemlich wohl.
Kann man sich vorstellen, glaube ich, ja, dass das ganz schön schwierig ist, den Transfer hinzubekommen nach so langer Einsamkeit. Bleiben wir mal ein bisschen bei der Aktualität. Die Regatta steuert ja jetzt ihrem Zieleinlauf entgegen. Ich glaube, Mittwochnacht, Donnerstag früh könnte es dann schon vorbei sein. Da erreichen dann die ersten, also einen Hafen in Frankreich an der Atlantikküste. Wie ist denn jetzt der Stand? Also wir sprechen Montagmittag. Welche Chancen hat Boris Herrmann denn noch tatsächlich ganz vorne zu landen?
Da müsste ich jetzt an den Computer gehen und wieder schauen. Um 12 Uhr, glaube ich, gab es die neuesten Positionsdaten. Und es ist wirklich so, dass es stündlich ändert. Vorne haben wir drei Skipper, den Jalid Alin, Louis Bertrand, die sind die zwei Top-Favoriten im Moment, die liegen teilweise eine Seemeile auseinander, also fast in Sichtweite, aber sie sind schon ein bisschen, sie fahren unterschiedliche Kurse, aber so wirklich so knapp war in all den Jahren eine Weltumsegelung noch nie. Und das, wenn man sich das vorstellt, die geht ja über 47, 45, 50.000 Kilometer je nach Kurs, dass man dann wirklich so ein fast Fotofinish hat, das ist total ungewöhnlich. Boris Herrmann hat auf jeden Fall noch alle Chancen, obwohl die anderen beiden wahrscheinlich ein bisschen stärker sind, aber er hat noch in der Hinterhand eine kleine Zeitgutschrift, auf die wird's ankommen, und dann wird's wahrscheinlich so sein, dass die ersten Skipper ins Ziel kommen, und dann müssen sie erstmal warten und schauen, wie schnell kommen denn die mit der Zeitgutschrift hinten rein. Das ist, glaube ich, eine komische Situation, dann nach so langer Zeit dann nochmal warten zu müssen auf dem Wasser.
Also ich glaube, es sind mittlerweile, wenn ich mal nachschaue, 70 Seemeilen ist er jetzt, liegt er zurück. Das ist doch vielleicht schon ein ganz schönes Stück, aber es ist noch machbar. Platz 3 ist dann doch die wahrscheinlichste Variante. Was für eine Leistung wäre das denn, wenn er jetzt da so weit vorne landet, als Deutscher bei einem Rennen, wo eigentlich andere Nationen dominieren und bei dem ja eigentlich schon das Erreichen des Ziels eigentlich was Besonderes ist?
Tja, man kann sagen, dass eigentlich nur die Franzosen dominieren. Es gab noch nie einen anderen Sieger, und Boris Herrmann ist der erste Deutsche, der dabei ist. Und er hat Top 10 Platz ausgegeben und da das schafft er auf jeden Fall. Da wird er viel weiter vorne landen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ganz nach vorne der das Rennen schon vorbei ist. Mit den 6 Stunden Zeitgutschrift kann er 110 Meilen, wenn es gut läuft, aufholen. Insofern ist da noch alles offen. Auf jeden Fall wäre das ziemlich große Überraschung für alle, aber die Franzosen, die Konkurrenz hat ihn schon als ebenbürtigen Gegner jetzt empfunden und ich glaube, das kann er bis zum Schluss beweisen.
Die Zeitgutschrift, das müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären. Woher kommen die 6 Stunden? Werden Boris Herrmann gut geschrieben? Wie kam das zustande?
Das war vielleicht einer der dramatischsten Momente bei der Vendée Globe. Der Skipper Kevin Escoffier, der ist gekentert und musste sich retten, hat noch eine Nachricht abgesetzt. Ich sinke, das ist kein Witz, an sein Team. Und dann hat die Regattaleitung den Jean Lecamme angesetzt auf die Suche. Der hat ihn auch kurz gesehen, hat ihn dann wieder verloren. Der Escoffier trieb dann in einem Rettungsboot. Es war dann nachts und dann kam eben auch Boris Herrmann dazu und noch ein anderer, Yannick Westhaven, und die haben dann ihren Kurs geändert, haben dann, ich glaube, 12 Stunden dauerte die Rettungsaktion, dann den aus dem Wasser gefischt und Boris Herrmann hat 6 Stunden bekommen dafür, Westhaven 10 und Jean Lecamme 16 Stunden. Dass das am Ende noch einen Ausschlag geben wird, das hat man damals sich nicht vorstellen können. Das war ja im ersten Drittel des Rennens noch vor dem Cup der guten Hoffnung. Und ja, jetzt auf den letzten Seemeilen ist das plötzlich entscheidend. Ist ja irgendwie eine schöne Geschichte, dass eine Rettungsaktion dann, dass man da so belohnt wird am Ende.
Ja, natürlich. Das klingt natürlich nach einem riesigen Abenteuer und irgendwie auch nach den Heldentaten des Segelsports. So stellt man sich das irgendwie vor, dass es dann wirklich so ist. Es ist ja unvorstellbar. Das hört sich an wie aus einem Kinofilm. Ne? Aber es gibt mehrere solche Geschichten. Wir kommen gleich noch dazu. Ich würde ganz gern nochmal bei Boris Herrmann bleiben. Ich habe gelesen, er sammelt auf seiner Fahrt auch Daten für den Klimaschutz. Da geht es um Wasserproben aus dem Ozean, denn er fährt ja da durchaus durch sehr entlegene Gegenden, auch in der arktischen See. Manchmal wirkt er fast ein bisschen mehr wie ein Aktivist, denn als Sportler. Auch die Sache mit Greta Thunberg war ja eine echte Marketinggeschichte. Wie wirkt er auf dich? Ist das tatsächlich reiner Profisport oder steckt da auch noch was anderes dahinter?
Jetzt muss man sagen, dass es, glaube ich, für alle Teilnehmer so ein bisschen gilt, dass die alle so einen theoretischen Unterbau dabei haben und irgendeiner Mission noch mit sich vermarkten oder einfach ein Anliegen haben. Bei Boris Herrmann ist das, glaube ich, viel mehr als Marketing. Das darf man ihm, glaube ich, nicht unterstellen, sondern der sagt, er ist ein Drittel seines Jahres auf See und er merkt einfach, wie der Klimawandel da durchschlägt, dass weniger Vögel dabei sind, dass er weniger Fische sieht, dass sich die Dinge einfach verändern und das kann man ihm durchaus abnehmen. Er sammelt da Daten, hat Sonden ausgebracht, hat Wasserproben dabei. Das ist, glaube ich, mehr als Marketing. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Isabel Joschke, die setzt sich mit ihrem Verein, glaube ich, für Gleichberechtigung der Geschlechter ein und sind, glaube ich, gute Botschafter für ihre Anliegen. Und das ist ja auch schön, dass Profisportler nicht nur für sich unterwegs sind, sondern noch eine zweite Mission haben, die größer ist vielleicht als ihr Rennen.
Ein Zitat von Boris Herrmann ist mir jetzt noch in Erinnerung. Er sagte, etwa 500 Menschen waren im All, aber nur rund 100 sind alleine nonstop um die Welt gesegelt. Jetzt wird er also auch einer von ihnen sein. Inwieweit ist denn diese Weltumsegelung eine der letzten großen Verrücktheiten unserer Zeit?
Ja, ich glaube, dass wir ganz selten nur noch mit so elementaren Dinge auseinandergesetzt werden, wie wir bei einer Weltumsegelung das erfahren, sich das Aussetzen der Naturgewalt, irgendwie die Unsicherheiten, sich ja klein zu fühlen, die Einsamkeit, das sind irgendwie Dinge, die wir, glaube ich, in unserem Alltag einfach ausgeschaltet haben. Und wenn man so ein bisschen zurückblickt, woher die Vendée Globe kommt, die hat ja quasi ein Vorbild aus der Vergangenheit, das Golden Globe Race. Und da war's ja wirklich so, das war als Abenteuer aufgesetzt. Da hat die Sunday Times, glaube ich, in England einen Preis ausgesetzt, weil sie wussten, die Leute lesen gern Geschichten von Abenteuern und von gescheiterten Abenteuern. Und in der ersten Ausgabe sind dann von den 9 gestarteten Seglern ist einer wieder zurückgekommen. Und mancher hat es das Leben gekostet und das ist das Vorbild. Und natürlich ist es heute anders, aber man sieht, das kommt von einer ganz, von einer Abenteuerlust und die glaube ich, ist auch die uns das gerade irgendwie so nahe bringt.
Also jetzt müssen wir mal ein kleines Experiment machen. Ich sehe dich ja im Video hier in unserem Gespräch, du hast einen Globus neben dir. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz einen Audio-Video-Transfer machen und den Menschen erklären, wo der Kurs entlang geht. Du kannst dir mal deinen Globus so hindrehen. In Frankreich ging es los an der Atlantikküste.
So, jetzt hängt er fest.
Da dreht sich also der Globus.
Ja, es geht runter in den Süden, vorbei durch die thermischen Hochdruckgebiete und dann am Kap der Guten Hoffnung vorbei. Das, glaube ich, ist uns das Bekannteste. Dann entlang am Eismeer, am zweiten Kap, am Kap Levin vorbei, vor Australien. Und dann geht es immer weiter da an der Eisgrenze entlang, bis man am Kap Horn, sehr berühmt-berüchtigte Kap Horn, wo wirklich hunderte Schiffe untergegangen sind. Das ist so der Wendepunkt und ab da geht's wieder hoch. Da geht's wieder hoch Richtung Atlantik, dann Richtung Ziel. Scholle Kammer hat da einfach gesagt, man muss einfach runter, rechts und wieder hoch und schon ist man da.
Das klingt sehr einfach. Da ist es tatsächlich ja eine Reise auch um den Südpol, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ist das dann überhaupt einmal um die Welt von der Distanz her?
Das, glaube ich, kommt von der Distanz aufs Gleiche, aber das ist einfach der kürzeste Weg, der schnellste. Und das kann man Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass Sie den kürzesten Weg nehmen.
Nee, das ist ziemlich menschlich. Das würde ich, glaube ich, auch machen, wenn ich es mich trauen würde.
Jonas, ich sehe dich da schon. Der erste Mensch mit dem Optimisten.
Mit dem Optimisten ist es, glaube ich, schwer machbar. Es ist wahrscheinlich auch mit einem Motorboot schwer machbar. So ein Segelboot ist ja doch stabiler, auch in den Wellen. Also ein riesiges Abenteuer. Es erinnert mich natürlich ein bisschen an andere große Segelregatten. Das Volvo Ocean Race ist vielen vielleicht ein Begriff. Aber auch der America's Cup. Das ist ja eine Regatta, bei der Millionen im Spiel sind, Sponsoren investieren da Riesensummen. Die Boote sind ein Vermögen wert, das sind also technisch hoch ausgestattete Yachten. Manchmal gibt es dann auch eine richtige Materialschlacht, also wie in der Formel 1. Ist das bei der Vendée auch so, also von den Booten her, oder ist dieses Rennen in seiner Dramatik auch ein bisschen urtümlicher, weil man eben auch einmal um die Welt fährt?
Ich finde, dass du das ganz gut getroffen hast mit der Formel 1. Der America's Cup ist wirklich von der Ausstattung der Boote und von der Crewgröße eine ganz andere Nummer. Die Vendée Globe, da darf man jetzt aber auch nicht zu romantisch sein, ist natürlich auch mit Millionen ausgestattet. Also die Teams sind mit Millionen ausgestattet und es ist jetzt nicht so, dass da mal die Leute mit dem Sextant drin sitzen und mit der Karte, sondern das ist schon auch sehr, sehr, sehr technisch und wir sind ja da mit Tragflügeln unterwegs und es geht natürlich auch so ein bisschen Riss durchs Feld. Die eine Hälfte ist da mit den neuesten Modellen ausgestattet. Die andere Hälfte ist noch ganz, sagen wir, handelsüblich unterwegs, ohne diese Foils. Und da tut sich ja große Bandbreite auf. So wie auch die Skipper ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Also wir haben ja die Letzten, die fahren jetzt ums Kap Horn. Die sind einfach nur glücklich, dass sie am Ende ankommen. Für die anderen geht's um mehr. Die wollen gewinnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das fürchterlich ursprünglich ist. Da gibt es, glaube ich, andere Regatten, die ein bisschen technisch zurückgefahrener sind. Aber ich glaube, das, was den Leuten abverlangt wird, das ist immer das Gleiche. Das ist die Auseinandersetzung, die Konfrontation mit sich selbst und mit der Natur. Und das ist, glaube ich, das Spannendste. Die Technik ist dann Mittel zum Zweck.
Letztlich ist es ja auch besonders, dass man tatsächlich bei der Vendée alleine segelt und man muss sich dann entsprechend auch alleine organisieren mit dem Autopilot, wenn man doch mal eine halbe Stunde Schlaf findet. Das Thema Schlafen, hast du in deinen Gesprächen mit den Skippern und Skipperinnen denn irgendwie mitbekommen, wie schwer das die belastet, dass man ja irgendwie fast nie schlafen kann an Bord?
Ja, ich glaube, das ist bei allen das größte Thema. Boris Herrmann hat erzählt, dass er das schon lange einfach geübt hat. Der hat da im Schlaflabor gelegen. Der hat auch früher hat er erzählt, im Zivildienst, also der Fahrdienst, der hat immer versucht, an der roten Ampel einzuschlafen, um das einfach zu trainieren, alles auszublenden und auf Knopfdruck einzuschlafen, weil du wachst sowieso alle 10 Minuten auf, weil du einfach Angst hast um dein Boot und du schaust, ist der Kurs noch richtig? Was passiert? Ich glaube, Schlafen ist einfach das, wer den meisten Schlaf hat, ist dann am fittesten, der kann die besten Entscheidungen treffen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel.
Ja, du hast vorher auch schon über die Ursprünge dieses Rennens erzählt von der Vendée. Das hatte auch mal einen anderen Namen. Das gibt es ja schon doch irgendwie ein paar Jahrzehnte. Und du hast mir im Vorgespräch von einem Buch erzählt, das du gerade liest, auch über die Ursprünge dieses Hochseerennens. Was steht denn da grob zusammengefasst drin und welche Wahnsinnigkeiten haben sich denn früher auf See bei solchen Rennen zugetragen?
Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass die Leute damals teilweise gar nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Also da waren richtige Abenteurer, aber im schlechten Sinne dabei, die außer kleine Spazierfahrten überhaupt keine Hochseeerfahrung hatten. Und deswegen ging das halt teilweise so schlecht aus. Da gab es ja die eine ziemlich traurige Geschichte. Donald Crowhurst hieß der eine Starter, der wirklich ohne irgendwelche Erfahrung da los ist, weil er sich einfach so ein bisschen Marketing erhofft hat für seine Projekte. Der hat nie den Atlantik verlassen und war dann so, hat versucht einfach das Logbuch zu manipulieren, weil er gemerkt hat, er kann da nicht mithalten, er wird es nicht schaffen und hat dann ja aus welchen Gründen auch immer dann Selbstmord begangen oder Suizid begangen und ist dann, zumindest sein Boot ist dann aufgefunden worden, völlig unbeschädigt und mit dem Abschiedsgruß in seinem Logbuch. Und da sieht man halt, was die Einsamkeit und der Druck und irgendwie das Meer mit einem machen kann.
Es gibt auch das Zitat in einem deiner Texte, da hat einer der Segler gesagt, es sind hier, also er hat in sein Logbuch geschrieben, konkret, es sind hier Wellen hoch wie die Alpen. Also solche Bilder bleiben einem ja dann auch im Kopf von dieser ganzen Dramatik, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ja, wenn man sich überlegt, jemand sitzt in so einem kleinen Boot und da sind, lass es mal 8 bis 10 Meter hohe Wellen sein, ist schon unvorstellbar.
Ja, das ist, glaube ich, auch das, was die Segler so ein bisschen unterschätzt haben, als sie diese größeren, längeren Foils eingesetzt haben, dass die meisten Tage halt einfach schwere Bedingungen waren und schlechte Bedingungen, hohe Wellen und starke Winde. Und deswegen haben wir jetzt auch so ein enges Rennen zum Teil, weil die Segler und Seglerinnen, die eigentlich am besten ausgerüstet waren, ihre Vorteile nicht so ausspielen konnten in den großen Wellen, in den starken Winden. Und deswegen haben wir jetzt auch so einen spannenden Schlussspurt, der wirklich ungewöhnlich ist.
Ja, das bringt mich zu der Frage, wie sicher denn eigentlich dieses Rennen ist. Welche Sicherheitsbedenken gibt es? Ich meine, wir haben Isabel Joschke ja schon gehört, dass sie mitunter großen Problemen nur jetzt ans Land gekommen ist. Wir haben auch von Escoffier gehört, der eben über Bord gegangen ist. Wie sicher ist denn dieses Rennen?
Ich würde sagen, es ist so sicher, wie es sein kann. Es gibt ja Schutzzonen rund um die viel befahrenen Häfen. Es gibt Schutzzonen, die Segler nicht befahren dürfen im gefährlichen Eismeer. Es gibt auch an Bord Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, die größte Gefahr ist ja eher so Treibgut, schlafende Wale, dann diese ganzen Container, die Schiffe verloren haben, die dann plötzlich den Bug aufschlitzen können. Aber da haben sie sich rüsten können. Ich glaube, Boris Herrmann hat auch so ein System an Bord, das automatisch die Umgebung scannt und dann auch über Autopilot Ausweichmanöver, also ein bisschen autonomes Fahren einleitet. man tut da, was man kann. Man sieht aber, dass man alle Gefahren nicht ausschalten kann.
Wie ist das mit dem Verkehr, wenn man also so, sagen wir mal, um Kap Horn herum unterwegs ist? Da verfährt ja vielleicht doch mal ab und zu so ein Tankschiff entlang oder auch jetzt durch den Atlantik, könnte ich mir vorstellen, dass da doch ein bisschen was los ist. Läuft das alles über GPS oder kann man denn da auch mal rüberwinken vielleicht zu irgendeinem großen Frachtschiff?
Andere Boote sind auf jeden Fall immer wieder mal in Winkweite. Aber grundsätzlich sind die Kurse schon so angelegt und so weit draußen, dass man da nicht viel Kontakt hat, zum Glück.
Hattest du mal Kontakt mit einem Segler, einer Seglerin, als die im Eismeer tatsächlich da unten unterwegs waren, wo man ja sagt, da ist es doch eher etwas ungemütlich, weil es einfach die Winde wehen und die Wellen groß sind und das war eiskalt ist und die vielleicht auch Eisberge rumtreiben?
Ja, also Boris Herrmann ist da eiskalt und hat da seine Videobotschaften und seine Medienrunden da trotzdem wöchentlich gemacht. Man merkt da, also man spürt da, wie die Wellen schlagen und wie es rumpelt und hat da wirklich, ehrlich gesagt, höchsten Respekt und man hat es am besten dran gemerkt, als sie wieder draußen waren aus dem Südmeer, wie groß die Erleichterung war, wie die Stimmung da hochging. Das Südmeer, glaube ich, war ziemlich schrecklich, wie auch Isabel Joschke ganz oft gesagt hat, das hat sie, glaube ich, nicht so erwartet, was dann diese ständige Alarmbereitschaft mit den Nerven aufmacht.
Das ist am Ende doch ein bisschen was anderes als der Starnberger See.
Das ist was anderes, ja.
Wir kommen zum Ende und vielleicht noch eine entscheidende Frage. Was ist mit Seekrankheit? Also das ist jetzt, mag jetzt witzig klingen, aber auch bei Profis vielleicht dann doch ein Thema. Ich erinnere mich, dass Greta Thunberg doch ganz schön seekrank wurde, auch bei der Überfahrt mit Boris Herrmann.
Da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Beschwerden gehört. Das wäre, glaube ich, auch schwierig, wenn man irgendwie ein Drittel des Jahres mit Seekrankheit verbringen würde. Ich glaube, die sind da ganz gut gestellt und haben ja ganz bekömmliches Essen dabei. Die sind vorbereitet, hoffe ich.
Okay, ja, also wer echten Nervenkitzel erleben möchte, dem sei das Hochseesegeln wärmstens und auch kältestens empfohlen, sage ich mal. Die Vendée Globe geht Ende dieser Woche an der französischen Atlantikküste zu Ende. Thomas, du kannst den Namen des Zielorts bestimmt unfallfrei aussprechen.
Ah, jetzt führst du mich auf Glatteis. Le Sable d'Olon, würde ich jetzt mal
Le
sagen.
Le Sable d'Olon, ja. Also, und wenn nicht der Himmel auf die Erde kracht, dann wird Boris Herrmann mindestens Dritter bei diesem Wahnsinnsrennen. Wir werden dann sicher noch mehr von ihm hören und lesen, vielleicht auch von Thomas. Denn der Sportteil der SZ steht natürlich dem Segelsport weiterhin offen. Ich sage an der Stelle Danke an Thomas und immer dran denken, wir sitzen ja hier im Warmen, während die Segler sich jetzt nach Europa kämpfen durch den Atlantik. Dafür waren sie aber jetzt monatelang von der Pandemie unbehelligt. Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil. In diesem Sinne sage ich Danke fürs Zuhören und schreiben Sie uns gerne unter podcast@sz.de. Und mir bleibt nur noch Ahoi!